Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch heute mit Dr. Monika Hauser. Gastgeberin ist Rosemarie Tuchelt und das sage ich gleich zu Beginn, das ist kein einfaches Thema, über das wir heute reden werden. Als uns hierzulande Anfang der 90er Jahre die ersten Berichte über Massenvergewaltigungen im Jugoslawienkrieg erreichten, da waren die meisten von uns sicherlich entsetzt. Für Monika Hauser aber bedeuteten diese Berichte eine Art Wendepunkt in ihrem Leben. Die Gynäkologin gründete ein Zentrum für kriegstraumatisierte Frauen mitten im Kriegsgebiet in Bosnien. Daraus entwickelte sich Medica Mondiale, eine Organisation, die heute in vielen Ländern aktiv ist, darunter im Kosovo, in Albanien, Liberia und Afghanistan. Für ihr Engagement für in Kriegs- und Krisengebieten vergewaltigte Frauen erhielt Monika Hauser 2008 den Alternativen Nobelpreis. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hauser.
Ja, danke schön.
Frau Dr. Hauser, ich habe eben gesagt, Sie gründeten ein Zentrum für kriegstraumatisierte Frauen in Bosnien. Wenn man sich die Umstände genauer ansieht, dann ist man eigentlich auch heute noch sprachlos. Da hört eine damals 32-jährige Ärztin von den Massenvergewaltigungen und entschließt sich zunächst einmal ohne Geld, ohne die Sprache oder das Land zu kennen, mitten ins Kriegsgebiet hineinzugehen, mit dem Ziel, diesen Frauen wie auch immer zu helfen. Das hört sich sehr mutig an. Man könnte auch sagen, sehr wagemutig. Man könnte auch sagen, das ist doch der reine Irrwitz, oder?
Naja, der Irrwitz war das, was den Frauen geschehen ist und dass keine Hilfe für sie auf die Beine gestellt wurde. Das hat mich damals sehr wütend gemacht. Ich war wütend darüber, was den Frauen geschehen ist, wütend, wie in den Medien über sie berichtet wurde, oft mit einem Schlüssellochblick, wo immer noch mehr sensationelle Details her mussten, wütend darüber, dass die internationalen Hilfsorganisationen überhaupt kein konkretes Projekt planten. Ganz im Gegenteil, habe ich damals von einer Organisation die Antwort bekommen, das sind doch muslimische geschändete Frauen, denen kann man sowieso nicht helfen. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon als junge Gynäkologin immer wieder natürlich in der Klinik auch mit vergewaltigten Frauen zu tun gehabt. Und mir war sehr klar, dass Frauen eine ganzheitliche Unterstützung brauchen. Und mit diesem Konzept im Kopf bin ich ein erstes Mal nach Zagreb gefahren, Ende 92, weil ich sehen wollte, wo kann ich denn konkret unterstützen, weil ich auch von internationaler Politik nur Versprechen gehört habe, aber nicht wahrgenommen habe, dass hier wirklich jemand konkret was tun will.
Welche Situation fanden Sie vor?
Ich bin Ende 92 dann über den Umweg Zagreb nach Zenica in Zentralbosnien gekommen. Ja, da habe ich Situation vorgefunden, dass über 120.000 Flüchtlinge, in erster Linie Frauen mit ihren Kindern, in den desolaten Flüchtlingsunterkünften in der Stadt Zenica und um die Stadt herum lebten und dass ein großer Teil dieser Frauen betroffene Frauen waren. Sie hatten eine sehr gefährliche Flucht hinter sich bringen können, lebten jetzt aber unter diesen schwierigen Bedingungen und konnten nicht über das sprechen, was ihnen geschehen ist. Daher ging es für uns darum, erstmal bekannt zu machen, dass ich mit 20 bosnischen Kolleginnen, die ich sehr schnell dort fand, die hochmotiviert waren, mit mir ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, dass wir also rausgingen in die Flüchtlingslager, um den Frauen zu sagen, hier gibt es eine dezidierte Hilfe, die wirklich die Frauen im Blick hat.
So viele vergewaltigte Frauen, vielleicht um diesem Thema ein bisschen näher zu kommen. Welche Verletzungen haben Sie gesehen?
Ja, die Frauen haben natürlich körperliche, unzählige Verletzungen. Das kann von gewalttätiger Penetration von Frauen mit Gewehrläufen gehen, bis hin, dass Frauen versucht haben, selber einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen. Und natürlich immer die begleitenden seelischen Verletzungen. Und stellen Sie sich vor, diese Frauen haben oft monatelang darauf gewartet, dass sie abgeholt werden. Sie waren in einer Situation, wo um sie herum der reinste Terror fungierte. Sie haben miterlebt, wie geliebte Menschen umgebracht worden sind. Sie haben vielleicht ihre Familie, ihren Mann, ihr Kind verloren. Ihre Häuser sind angezündet worden. Sie sind zusammengepfercht worden in sogenannten Konzentrationslagern, in Wohnungen, wo sie x Männern zur Verfügung zu stehen hatten. Irgendwann muss da das Gefühl auch abbrechen und es trifft zu, dass wirklich die Frauen sich distanzieren mussten zu dem, was sie erlebt haben. Und wir sehen in der akuten Phase, dass hier auch Suizidalität, eine völlige Apathie oft da ist, dass die Frauen auch keine Kraft mehr haben zum Leben. Und dann, wenn sie es überlebt haben, dass sie dann natürlich in Posttraumasymptome hineinkommen, wie zum Beispiel chronische Schmerzzustände, dass sie Panikattacken haben oder dass sie durch Alltagssituationen wieder erinnert werden an das, was sie erlebt haben. Zum Beispiel hat mir einmal eine Flüchtlingsfrau in Berlin erzählt, dass immer wenn sie im Bus fährt und der Geruch eines Mannes und der Schweißgeruch dieses Mannes erzeugt bei ihr Würgegefühle und sie muss aussteigen und ist den ganzen Tag eigentlich wie nicht mehr da. Das heißt, um überhaupt wieder in den Alltag zurückzukehren, müssen die Frauen eine Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, was ihnen geschehen ist. Das ist natürlich mit psychosozialer Unterstützung nochmal sehr viel einfacher. Und sie müssen lernen, dass sie völlig normale Reaktionen auf eine verrückte, nicht normale Situation, in der sie waren, zeigen und dass sie verstehen, warum das so ist. Und daher ist also Aufklärung und ein Stück weit Bewältigungsmechanismen zu erlernen, wie sie mit diesen Symptomen umgehen können, das A und O einer ersten Traumabewältigung.
Frau Dr. Hauser, wie hat man sich das vorzustellen? Wie helfen Sie? Wie können Sie helfen?
Zum einen geht es darum, einen geschützten Raum herzustellen. Das klingt hier so einfach und ist doch oft in diesen Regionen so schwer. Wir können ja nicht von einer wirklichen Friedenssituation sprechen, in keinem der Länder, wo wir tätig sind, denn die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor instabil. Der Nachkrieg bringt sehr viel neue Gewalt mit sich. Das heißt, die Frauen sind immer noch in keiner sicheren Situation und sollen aber über das sprechen, was ihnen geschehen ist. Dafür muss man sichere Räume schaffen. Das tun wir mit unseren Zentren, wo sie hinkommen können, wo es auch ein aufmerksames Personal gibt und die Frauen spüren ganz genau, es wird ihnen geglaubt. Und Solidarität ist auch eine wichtige Haltung, dass es also nicht nur um die technisch-fachlich richtige Unterstützung geht, sondern dass die Frauen spüren, dass hier Frauen da sind, die mit voller Empathie auch ein Stück weit mit ihnen mitleiden, im besten Sinne des Wortes.
Die psychosoziale Hilfe haben Sie angesprochen, Frau Dr. Hauser. Es geht noch ein Stück weiter, zum Beispiel bei Medica Kosovo habe ich gelesen. Da gibt es Kühe, in Imkerei werden die Frauen ausgebildet. Das heißt, man versucht sie weiter zu begleiten in ein vergleichsweise normales Leben.
Normal wird es nie mehr werden. Aber uns geht es darum, dass die Frauen in Würde ins Leben zurückkehren können und sich eigene Perspektiven aufzubauen. Das ist der springende Punkt. Wir haben gesehen im Kosovo, dass nach einigen Jahren psychosozialer Unterstützung viele Frauen psychisch so weit stabilisiert waren, dass sie wieder arbeiten hätten können. Nun waren das alles Witwen und ihre Schwager oder Schwiegerväter haben ihnen verboten, aus dem Haus zu gehen. Sie dürfen nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Diese Witwen, alles Bäuerinnen, wir haben gesehen, dass sie wieder absolut in eine depressive Situation dadurch gekommen sind. Zudem brauchten sie ja Geld für das eigene Überleben und damit sie überhaupt ihre Kinder ernähren können. Zu dem Zeitpunkt dann haben wir ein landwirtschaftliches Projekt mit Unterstützung des Deutschen Entwicklungsministeriums gestartet. Und mit dem Traktor, den eine Frau bekommt, mit der Kuh, mit den Bienenstöcken, ist sie fähig, sich wieder eine Lebensperspektive aufzubauen. Heute verdienen diese Frauen 300 bis 400 € im Monat. Das ist sehr viel Geld dort. Und von diesem Geld können sie ihre Töchter und ihre Söhne in die Schule schicken, ihnen eigene Lebensperspektiven anbieten und damit durchbrechen wir auch den Gewaltzyklus, denn tiefste Armut bewirkt, dass wieder neue Gewalt entsteht und diese Frauen sind für mich Friedensträgerinnen und bauen die Demokratie ihres eigenen Landes wieder mit auf.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute zu Gast Dr. Monika Hauser. Sie ist die Gründerin von Medica Mondiale. Das ist eine Organisation, die sich um in Kriegs- und Krisenzeiten vergewaltigte Frauen kümmert. Medica Mondiale arbeitet mittlerweile nicht nur in Bosnien, Kosovo und Albanien, sondern auch in Liberia, in Afghanistan und im Kongo. Frau Dr. Hauser, sind die Prinzipien für die Traumabewältigung, die man in Senica in Bosnien gelernt hat, überall anzuwenden?
Natürlich versuchen wir einzugehen auf den speziellen Kontext vor Ort. Gesellschaftliche Unterschiede, das ist unbedingt zu berücksichtigen. Aber was wir gesehen haben, was wirklich alle diese Regionen verbindet, zum einen, dass Gewalt gegen Frauen überall in sehr, sehr großer Zahl vorkommt und dass diese Gewalt gegen die Frauen nicht ausgesprochen werden soll, dass es verschwiegen werden soll.
Sie sagen, es wird verschwiegen, weil man die Schande fürchtet?
Ja, die Schande sozusagen fällt auf die Männer, weil sie ihren Besitz, nämlich die Frauenkörper, alles natürlich in Anführungsstrichen, nicht haben schützen können. Das demütigt diese Männer in diesen patriarchalen Gesellschaften in extremer Weise und sie wollen eigentlich mit dem Teil ihrer Familie, ihres Lebens, der sie angeblich beschmutzt hat, nichts mehr zu tun haben. Daher werden Frauen umgebracht, daher werden Frauen physisch und psychisch ausgegrenzt. Das heißt, wenn wir endlich es schaffen, hier die Realität reinzubringen, dass die Täter, die Vergewaltiger diejenigen sind, auf die mit dem Finger gezeigt werden muss, die verurteilt werden müssen und nicht die Frauen, dann wären wir schon einen großen Schritt vorwärts.
Weiß man eigentlich, woran das liegt, dass Männer, die wahrscheinlich in Friedenszeiten nie auf die Idee kämen, Frauen zu vergewaltigen, in Kriegszeiten massenweise über Frauen herfallen?
Ich würde gerne hier den Bogen etwas größer spannen und sagen, wir haben ja auch im Frieden sehr viel Gewalt gegen Frauen. Nach einer Studie des Deutschen Frauenministeriums von 04 haben 40% aller in Deutschland lebenden Frauen Gewalterfahrungen im Laufe ihres Lebens gemacht. Also müssen wir auch irgendwo die Männer haben, die diese Gewalt ausführen. Das heißt, wenn wir das schon im Frieden haben, wo wir ja nun mittlerweile eine relativ gute Gesetzgebung haben, wo die Besprechbarkeit etwas größer ist als in den Gesellschaften, von denen wir hier sprechen. Wie umso schwieriger dann in Kriegssituationen. Ich möchte auch erwähnen, dass deutsche Soldaten, die im internationalen Auftrag in solche Regionen gehen, als erstes, wie zum Beispiel in Sarajevo, bei ihrer Ankunft fragen, wo ist denn hier das nächste Bordell? Was sie vielleicht nicht unbedingt tun würden in Deutschland. Das heißt, diese Situation, dass Frauen verfügbar sind, dass man sich mit ein paar Dollar 14-, 15-Jährige im Kongo auf dem Balkan kaufen kann, das fördert zutage, was Männer dann tatsächlich tun, wenn die üblichen sozialen Normen wegfallen.
Was kann man dagegen tun?
Ja, Aufklärung und Bewusstseinsarbeit ist etwas, was wir ja auch immer wieder mit unserer Arbeit verbinden. Aber ich wünschte mir, dass hier endlich auch Männer anfangen würden mit Bewusstseinsarbeit. Denn Vergewaltigung ist ja in erster Linie ein Männerproblem. Nur an den Folgen tragen alleine die Frauen. Männer müssen anfangen zu reflektieren, darüber zu sprechen, sich selber kritisch zu reflektieren, aber auch endlich anfangen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld gegen einen sexistischen Witz anzugehen und nicht hinzunehmen, wenn über Frauen so respektlos gesprochen wird.
Medica Mondiale ist nach der Charta der Organisation eine Organisation von Frauen für Frauen. Wenn Männer sich bei Ihnen engagieren wollen würden, hätten Sie eine Chance?
Ja, sie haben eine Chance in der ehrenamtlichen Unterstützung und vor allem haben sie natürlich auch eine Chance, uns finanziell zu unterstützen, denn ohne finanzielle Unterstützung können wir unsere Arbeit nicht tun.
Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch, Frau Dr. Hauser. Gewünscht haben Sie sich von Aretha Franklin Respect. Warum?
Weil das Lied sehr kraftvoll ist, weil es um Frauenpower geht. Das kennzeichnet auch unsere Arbeit. Neben dem Schlimmen, Schwierigen, Schrecklichen eben auch immer die Kraft der Frauen zu sehen. Und um Respekt geht es doch überhaupt, oder?
Respect war das von Aretha Franklin. Und das haben wir gehört auf Wunsch unseres Studiogastes hier im hr2-Doppelkopf. Das ist Dr. Monika Hauser, Trägerin des Alternativen Nobelpreises. Sie ist Gründerin der Hilfsorganisation Medica Mondiale, der sie jetzt auch als geschäftsführendes Vorstandsmitglied vorsteht. Und diese Organisation hilft kriegstraumatisierten Frauen. Gastgeberin ist Rosemarie Tuchelt. Frau Dr. Hauser, wenn ich in Ihre Biografie hineinschaue, und die gibt es ja nun schon in Buchform, geschrieben von Chantal Louis, erschienen bei Rüffer und Rup, dann beginnt das Engagement bei Ihnen in den Kinderschuhen oder zumindest mal der Wille, die Welt zu verändern. Sie bekamen immer den ersten Preis beim Fürbittenschreiben. Also mal ganz abgesehen davon, dass das eine Disziplin ist, die ich persönlich nicht kenne, aber erinnern Sie sich noch, worum Sie Gott alles gebeten haben?
Naja, auf jeden Fall habe ich ihn schon sehr früh darum gebeten, dass die Welt gerechter für Jungs und Mädchen, für Frauen und Männer sein soll. Und mir ist sehr früh schon klar gewesen, dass es hier einigermaßen viel zu tun gibt und dass die Gerechtigkeit noch überhaupt nicht da ist. Ich habe von meiner Südtiroler Großmutter immer wieder Gewaltgeschichten gehört, die sie selber erlebt hat. Ich habe von Tanten gehört, wie sie Übergriffe erlebt haben. Und da wurde mir früh klar, na, da gibt es aber einiges zu tun, dass die Welt für Frauen ein bisschen besser aussieht.
Gewaltgeschichten von ihrer Großmutter, sagen Sie. Um welche Geschichten handelt es sich da?
Ja, sie hat mir davon erzählt, wie mein Großvater sie, als sie ein junges Mädchen war, sozusagen vergewaltigt hat, um sie zu kriegen. Und daraus hat sie auch dann den Schluss gezogen, Männer sind überhaupt gewalttätig, weil sie eigentlich auch nichts anderes um sich herum erlebt hat. Und für mich war das dann natürlich als junges Mädchen schwierig, den geliebten Großvater dieses Bild übereinzukriegen mit dem, was die Großmutter mir erzählt hat.
Wie haben Sie sich ihm danach gegenüber verhalten?
Ja, ich habe ihn ja nicht so oft gesehen, weil ich ja in der Schweiz aufgewachsen bin und wir immer im Urlaub dann nach Südtirol gefahren sind. Und ich denke schon, dass da für eine bestimmte Zeit eine gewisse Distanzierung eingetreten ist und ich mich automatisch mit meiner Großmutter solidarisiert habe.
In welchem Alter haben Sie davon erfahren?
Ja, da war ich nicht älter als 10, 11 Jahre.
Das ist sehr früh eigentlich eine Verantwortungsübernahme, die man keinem Kind wünscht.
Das ist richtig. Ich denke mal, meine Großmutter hat mich damals ausgesucht, wenn man diesen Begriff nehmen will, weil ich ja nach den Ferien immer wieder abgereist bin und sie wollte irgendjemand etwas von ihrem schweren Schicksal anvertrauen. Und ich habe das dann sozusagen als gut gehütetes Geheimnis immer mit in die Schweiz genommen. Aber ich kann mich auch gut erinnern, ich war eine Leseratte damals. Ich habe sehr viel Literatur auch über den Zweiten Weltkrieg mir reingezogen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Ich wollte mich dem Schrecken nähern, denn auch meine Mutter hat mir immer wieder von ihren Kriegserlebnissen erzählt. Sie hat einen Teil ihrer Jugend in Bayern verbracht, hat miterlebt, wie sie und der kleine Bruder beim Gänsehüten auf dem Feld von amerikanischen Tieffliegern beschossen worden sind. Das hat natürlich tiefe Spuren auch in ihr hinterlassen und sie hat zu Hause oft davon berichtet. Heute kenne ich den Begriff transgenerationelles Trauma, also das, was sie berichtet hat, was sie selber nie verarbeitet hat, hat natürlich Auswirkungen auf mich als Kind gehabt und ich habe diese Geschichten mit in mein weiteres Leben genommen und habe früh schon das als Auftrag verstanden, mich gegen Krieg zu wenden und für Frauen etwas Sinnvolles zu tun.
Sie haben es als Auftrag verstanden, Frau Dr. Hauser. Viele andere haben weggesehen. Was war der Unterschied? Warum haben Sie haben es auch gerade so formuliert, ich habe mir den Schrecken angesehen. Andere gucken weg.
Ja, ich habe wohl nicht anders können, als mich dem zu nähern und habe hier schon früh ganz sensible Sensoren gehabt. Und später, je erwachsener ich wurde, je mehr Wissen ich hatte, desto klarer wurde mir, dass ich mit meiner guten Ausbildung, mit meinem Pass, der mir ja eine gewisse Sicherheit in dieser Welt gibt, dass ich damit meinen Teil der Verantwortung in dieser Welt zu übernehmen habe und aktiv zu sein habe.
Dr. Monika Hauser ist zu Gast im hr2-Doppelkopf. Sie ist die Gründerin von Medica Mondiale. Sie sind groß geworden in St. Gallen. Die Familie, wie Sie sagten, stammte aus Südtirol. Zunächst einmal haben Sie als Gynäkologin sozusagen in ganz normalen Kliniken gearbeitet. In der Klinik in Schlanders in Südtirol hatten Sie dann ganz schnell den Spitznamen die Rote Hexe. Wie erwirbt man sich diesen Spitznamen?
Ja, das ging natürlich in dem dort auch sehr patriarchalen Kontext relativ schnell, weil ich festgestellt habe, dass viele unserer Patientinnen, Bergbäuerinnen, ja, deren Alltag von Gewalt geprägt war. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, wo ich miterlebt habe, dass eine circa 30-jährige Bäuerin, die Eierstockkrebs hatte und eigentlich hätte sofort operiert werden müssen, von ihrem Mann wieder abgeholt wurde. Und er hat deutlich gemacht, dass es eine Operation erst nach Einfahren der Ernte gibt. Und im Herbst war sie dann tot.
Das ist eigentlich ein Verbrechen. Ist es geahndet worden?
Das ist sicherlich nicht geahndet worden, weil wo kein Ankläger, da auch kein Prozess. Das ist das Zweite, was mir aufgefallen ist. Neben dem Fakten, dass sehr viele Frauen Gewalt ausgesetzt sind, Gewalt jeglicher Form, dass sich eigentlich niemand dafür interessiert hat und es benannt hat, dass es Gewalt ist. Ich bin sehr schnell mit der Hierarchie dort zusammengestoßen, mit dem Chefarzt, dem Oberarzt, meinen Kollegen, die nichts davon hören wollten. Und das war meine Erfahrung dann auch später bei der Facharztausbildung in einer Uniklinik in Nordrhein-Westfalen, dass wieder niemand darüber reden wollte, dass man mir gezeigt hat, lass mal diese Themen, die sind schwierig, die sind unangenehm, wir wollen davon nichts hören.
Das war nun von der Zeit her gesehen zum Beginn der Frauenbewegung. Haben Sie den Eindruck, es hat sich was verbessert in der Zwischenzeit an den Kliniken?
Ja, leider höre ich von jungen Kolleginnen, die heute in Kliniken arbeiten, dass vieles nach wie vor sehr schwierig ist für sie, wenn sie denn einen klaren feministischen Standpunkt haben und wollen, dass die Patientin im Mittelpunkt steht, was ja eigentlich für alle, die in der Gynäkologie arbeiten, der Maßstab sein sollte. Natürlich haben wir heute Modellprojekte und gibt es viel mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit als damals, vor 25 Jahren. Aber ich glaube, dass es nach wie vor schwierig ist, weil immer noch über 90% Chefs sind, Männer sind. Und es wird sich erst maßgeblich was verändern, wenn wir auch hier die kritische Masse an Frauen erreicht haben.
Sie haben in Ihrem Leben, Frau Dr. Hauser, sehr viel mit Gewalt von Männern an Frauen zu tun. Verändert das das Männerbild allgemein?
Ja, ich denke, dass ich schon immer ein sehr kritisches Männerbild hatte und ich möchte, dass Männer über ihr eigenes Gewaltverhalten reflektieren. Und wenn ich aber sehe, dass Männer hier mit mir gemeinsam eine andere, eine bessere, eine gerechtere Welt aufbauen wollen, dann habe ich zu diesen Männern ein durchaus entspanntes Verhältnis.
Bei einem Mann bedanken Sie sich eigentlich immer, also auch wenn man Zeitungsartikel über Sie liest, nämlich Klaus-Peter Klaune, der Mann, mit dem Sie zusammenleben, der Vater Ihres 13-jährigen Sohnes, der Sie sehr unterstützt. Ist er sozusagen das Gegenmodell?
Auf jeden Fall ist er einer, der verstanden hat, dass Männer auch sehr viel davon gewinnen würden, wenn sie sich von diesen Stereotypien der Geschlechter wegbewegen. Und er hat meine Arbeit, meinen Weg von Anfang an politisch unterstützt. Er war damals ein Mitbegründer von Medica Mondiale, hat im Jahre 93 Geld gesammelt, Transporte zusammengestellt und so weiter. Und ich denke, dass es auch ihm zu verdanken ist, dass ich so viele Jahre diese Arbeit doch relativ psychisch und physisch gesund tun kann. Und dass er den Job zu Hause übernommen hat und in erster Linie unseren Sohn großzieht.
Das heißt, er hat schon einen Großteil der Familienarbeit übernommen.
Er hat die Familienarbeit übernommen. Ich bin ja auch viel abwesend. Das ist in erster Linie seine Verantwortung, ja.
Sie haben gerade über psychische und physische Belastungen gesprochen, denen Sie auch ausgesetzt sind. Mir ging es schon bei der Vorbereitung zu dieser Sendung so. Ich habe nur darüber gelesen, über die Vergewaltigungen, über Zwangsprostitution, über Menschenhandel, was ja auch gerade in Kriegs- und Krisenzeiten besonders blüht, und fühlte mich davon schon ziemlich belastet. Wie gehen Sie mit der Belastung um?
Ja, das ist ein langjähriger Weg, den ich selber sehr schmerzhaft lernen musste. Ich hatte damals Ende 95 einen schweren Zusammenbruch und es ging eigentlich nichts mehr. Und danach musste ich wirklich lernen, mit meinen eigenen Kräften und mit mir selber sorgsam umzugehen. Das geht natürlich nicht nur mir, sondern meinen ganzen Kolleginnen, so vor allem denen, die auch vor Ort jeden Tag diese schwierige und auch gefährliche Arbeit tun. Und wir haben gelernt, nur wenn wir selber sorgsam zu uns sind, können wir auch für andere gut sorgen. Dazu gehört, professionelle Supervision zum Beispiel in Anspruch zu nehmen, wenn ich von einer schwierigen Reise zurückkomme, dass ich dort die Inhalte lasse und nicht immer mit nach Hause nehme.
Geht das?
Bis zu einem bestimmten Grad ist es möglich, nach einer bestimmten Erfahrung auch mit einer Therapeutin des Vertrauens tatsächlich über diese Inhalte zu sprechen. Und dennoch nagt und wirkt die Gewalt in uns weiter. Daher geht es immer darum, die Wirkung dieser Gewalt einzudämmen. Und das kann ich, indem ich eine gute Balance in meinem Leben herstelle zwischen der Arbeit, dem Belastenden und der Entlastung und die privaten Batterien immer wieder aufzuladen.
Wie entlasten Sie sich? Also wie laden Sie die Batterien wieder auf?
Ja, indem ich mal ganz bewusst wieder mit meinem Mann ausgehe. Also nicht so nebenbei, sondern es als wirkliches Geschenk betrachte, dass es ihn für mich gibt und dass wir beide jetzt etwas Schönes tun können. Aber auch für mich selber, dass ich auch zum Beispiel jogge und Saxophon spiele, das sind so die beiden Dinge, die mir wirklich sehr viel geben, für die ich natürlich immer zu wenig Zeit habe. Aber ich stelle fest, sobald ich diese Balance selber nicht beachte, habe ich Symptome, habe ich Überlastung, geht es mir schlecht? Und daher ist es wirklich auch ein Selbsterhaltungstrieb, hier gut für mich zu sorgen. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist eine tägliche Aufgabe.
Dr. Monika Hauser ist zu Gast im HR2 Doppelkopf, die Leiterin von Medica Mondiale. Wir haben über die Belastungen gesprochen, darüber, dass Sie sie einigermaßen in der Balance haben. Hat man nicht trotzdem manchmal einfach den Eindruck, mein Gott, jetzt ist mal jemand anders dran? Also einfach alles hinzuwerfen und zu sagen, ich baue mir hier eine Nachfolgerin auf und ich versuche jetzt mal wirklich mein Leben zu genießen, weg von der Gewalt.
Ja, ich glaube, das würde mir noch schwer fallen, nur jetzt diesen Weg zu gehen. Aber es wird der Tag kommen, da steht das absolut an. Das ist gar keine Frage. Auch dann meine Arbeit so zu tun, dass ich nur noch für bestimmte Aufgaben, die ich besonders gut kann, zuständig bin. Und da Nachfolgerinnen da sind, die die operative Arbeit tun, keine Frage. Und natürlich reicht's mir manchmal, wenn ich mit einem Politiker in Brüssel oder Berlin rede und schon wieder feststelle, er hat eigentlich nichts begriffen und ich muss schon wieder von vorne anfangen und ihm alles erklären, dann bin ich schon oft wütend und frustriert. Gleichzeitig, da kann ich danach gehen, passiert dann sowas wie, dass ich ein E-Mail von einer Kollegin vor Ort kriege, die mir dann von einem kleinen Erfolg berichtet. Also auch hier braucht's ein ausgewogenes Gleichgewicht, sonst würde diese Arbeit, die auch wirklich eine hohe Frustrationstoleranz braucht, nicht jeden Tag möglich sein.
Über die politischen Aspekte Ihrer Arbeit sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Jetzt kommt nämlich schon Ihr zweiter Musikwunsch. Susanne Vega, Luca.
In diesem Lied geht es um etwas, was leider auch in unserer Friedensgesellschaft sehr weit verbreitet ist, nämlich häusliche Gewalt gegen Kinder. Und davon erzählt das junge Mädchen Luca.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast ist die Gynäkologin und Leiterin der Hilfsorganisation Medica Mondiale, Dr. Monika Hauser. Gastgeberin ist Rosemarie Tuchelt. Frau Dr. Hauser, für Ihre Arbeit mit kriegstraumatisierten Frauen haben Sie schon einige Preise bekommen. Der wichtigste wahrscheinlich 2008, der sogenannte Alternative Nobelpreis, der Right Livelihood Award, ein sehr renommierter Preis. Den haben Sie auch angenommen. Einen anderen haben Sie dankend abgelehnt. 1996 wollte man Ihnen das Bundesverdienstkreuz überreichen. Das wollten Sie nicht haben. Warum?
Zu dem Zeitpunkt hat die Innenministerkonferenz in Deutschland beschlossen, dass sie beginnt, die bosnischen Flüchtlinge zurückzuschicken. Manche Flüchtlinge haben das Deportieren genannt. Das deutet schon darauf hin, dass es eine wirklich zutiefst inhumane Politik war, damals eben die Menschen in die Perspektivlosigkeit ihrer nach wie vor kaputten Heimat zurückzuschicken. Viele von ihnen hatten sich ja ein neues Leben aufbauen können, neue Perspektive hier in Deutschland, haben überhaupt wieder eine gewisse Sicherheit im Leben gehabt und dann wurde das wieder jäh abgebrochen. Von einer Regierung, die eine solche inhumane Politik machte, wollte ich keine Auszeichnung annehmen.
Das heißt, wir sind mitten in der politischen Dimension Ihrer Arbeit. Ein Ziel dabei ist es ja wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur die Opfer zu schützen und zu unterstützen, sondern auch die Täter zu bestrafen. Wie groß ist eigentlich die Chance, heute eine Vergewaltigung durch Soldaten oder Milizionäre im Krieg zu ahnden?
Die ist nach wie vor relativ gering. Auch wenn wir mittlerweile 15 Jahre Arbeit vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal zu Ex-Jugoslawien hinter uns haben und dort, sagen wir mal, 3 Handvoll Männer für diese Taten verurteilt worden sind und das wir schon als Erfolg betrachten müssen.
Und wir haben noch hohe Strafen. Vergleichsweise wenigstens.
Sie haben vergleichsweise hohe Strafen bekommen, aber das war schwer erkämpft, weil Zeuginnen oft ein zweites Kreuzverhör über sich ergehen lassen mussten, weil die Glaubwürdigkeit von Zeuginnen infrage gestellt wurde. Also diese Arbeit mit dem Tribunal in Den Haag war eine sehr ambivalente. Auf Ihre Frage, nach wie vor wird nur ein Bruchteil aller Männer dafür verurteilt.
Im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ist jetzt aber Vergewaltigung im Krieg als Kriegsverbrechen anerkannt. Hilft das den Frauen nicht auch in der Praxis?
Zunächst möchte ich sagen, auch das war schwer erkämpft. Wir haben mit anderen Frauenorganisationen zusammen die Erfahrungen mit dem Tribunal zu Ex-Jugoslawien ausgewertet und mit dafür gekämpft, dass im heutigen Statut des jetzigen Internationalen Tribunals einige frauengerechtere Regeln zutage treten. Aber nach wie vor ist es schwierig. Hat die Frau einen juristischen Beistand bei sich? Wie wird überhaupt ermittelt vor Ort? Stellen Sie sich vor, die großen, dicken, weißen Wagen der UN fahren im Dorf vor das Haus der vergewaltigten Frau und fragen, wohnt hier Frau so und so, kommen Sie bitte mit, Sie müssen eine Aussage machen. Das ganze Dorf zerreißt sich natürlich den Mund danach. Das ist für die Frauen eine sehr schwierige Situation. Eine andere Frau im Kongo, die hat einen stundenlangen Fußmarsch auf sich genommen, um zum verabredeten Zeitpunkt dann in der Stadt Goma dem UN-Personal zur Verfügung zu stehen und hat sich lange überlegt, ob sie wirklich diese schmerzhafte Aussage machen kann, konnte sich dazu durchringen. Und dann hat man ihr ganz kühl im Büro in Goma dann bescheidet, dass heute es nicht so gut passen würde, dass sie doch in der Woche nochmal kommen soll. Das ist so die eine Seite, dass überhaupt nicht die Realität der Frauen vor Ort angeschaut wird bei den Ermittlungen. Die andere Seite ist, dass nach wie vor der Tatbestand der Kriegsvergewaltigung nicht wirklich in die Prozesse aufgenommen wird. Leider hat hier auch zum Beispiel Carla Del Ponte das nicht unterstützt oder die jetzigen Ermittlungen, die um Karadzic gehen. Man lässt die Kriegsvergewaltigungen aus mit dem Argument, es wäre so kompliziert und schwierig, die zu ermitteln. Natürlich ist es schwierig, sie zu ermitteln und man braucht ein bestimmtes Setting, dass Zeuginnen überhaupt aussagen können. Nach wie vor haben Zeuginnen völlig berechtigte Angst vor Racheakten und nach wie vor ist es für viele Frauen schwierig, darüber zu sprechen. Wenn aber ein anderes Setting gestaltet würde, dann würden, da sind wir sehr sicher, sehr viel mehr Frauen aussagen können.
Wie müsste dieses Setting aussehen?
Ja, es müsste adäquat sein dazu, dass diese Frau schwer traumatisiert ist, dass sie aber sehr viel Kraft hat, dass sie aussagen will und dass sie in einem bestimmten Rahmen geschützt wird und ihr danach auch therapeutische Unterstützung zugesagt wird. Das alles ist nach wie vor nicht garantiert und daher ist für viele Frauen der Gang nach Den Haag zur Aussage wirklich unmöglich.
Dr. Monika Hauser, Gast heute im HR2-Doppelkopf, die Leiterin von Medica Mondiale. Ihr Thema Vergewaltigungen in Kriegszusammenhängen. Jetzt sollte man meinen, Sie seien Pazifistin. Im Spiegel haben Sie Ende letzten Jahres gesagt, nach dem, was ich gesehen habe, kann ich das nicht mehr sein. Soldaten sind doch aber eigentlich eher Teil des Problems und weniger der Lösung, oder?
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Und wir sehen in allen Regionen, wo wir arbeiten, dass zum einen durch falsche militärische Strategien die Gewalt noch höher geworden ist und dass auch Soldaten selber, auch internationale Soldaten, ein Teil des Problems werwerden, wenn sie eben vor Ort in den Zwangsbordellen sich 13-, 14-jährige Mädchen für ein paar Dollar kaufen. Ich glaube, es ist nirgendwo so anschaulich wie in Afghanistan, dass hier jahrelang eine völlig falsche Strategie gefahren wurde. Die internationale Gemeinschaft hat, statt auf das Primat der Aufbauhilfe, der Politik, der Diplomatie zu setzen, hat sie auf das Militärische gesetzt. Und die Kollateralschäden, die sozusagen die US-Armee auch im Süden Afghanistans angerichtet hat, die Zerstörung der Dörfer, der Infrastruktur, die Ermordung von vielen, vielen Zivilbevölkerung und ist immer weiß gemacht worden, es wären Taliban. Aber wir wissen de facto, dass das in größter Anzahl eben auch Zivilbevölkerung war. Das hat die afghanischen Männer sehr gedemütigt, weil sie sich völlig ohnmächtig dieser hochgerüsteten US-Militärindustrie gegenüber sehen. Und diese Demütigung hat zu weiterer Gewalt gegen Frauen geführt. Also das heißt in diesem Sinne auch nochmal eine Verschlimmerung. Gleichzeitig, das mag als Widerspruch klingen, ist es aber nicht, gleichzeitig brauchen natürlich Frauen vor Ort einen gewissen militärischen Schutz. Und das war ja eigentlich das, womit die internationale Gemeinschaft 2002 angetreten ist, nämlich die Frauen, die Zivilbevölkerung vor Ort zu schützen. Leider schafft es die deutsche ISAF vor Ort noch nicht mal, sich selbst zu schützen.
Wie müsste dieser Schutz aussehen?
Ja, es ist heute sehr schwer, das zu benennen, weil eben 8 Jahre lang sehr, sehr viel falsch gemacht wurde. Damals 02 waren wir alle sehr optimistisch. Wir haben mit voller Kraft in die Zukunft gesehen, viele afghanische Kolleginnen, die gesagt haben, so und jetzt werden wir die Geschicke unseres Landes gestalten. Man hätte viel mehr auf die Zivilgesellschaft von Anfang an hören müssen. Man hätte Frauen und demokratische Kräfte viel mehr in die internationale Politik hineinziehen müssen. Es sind Kriegsherren, Warlords von Anfang an gefördert worden. Das heißt, die Entmilitarisierung hat überhaupt nie stattgefunden. Ab 02 hat die internationale Politik sich arrangiert mit den bis an die Zähne bewaffneten Kriegsherren und die haben natürlich alles andere als eine demokratische oder auch nur annähernd demokratische Politik betrieben.
Dr. Monika Hauser, die Leiterin der Menschenrechtsorganisation Medica Mondiale, ist im HR2-Doppelkopf-Studio. Sie setzt sich ein für kriegstraumatisierte Frauen vor Ort, aber eben, wir haben auch drüber geredet, politisch. Dabei kommt dann auch Frau Merkel öfter mal Post von Ihnen, Unterschriftenaktionen des Inhalts, dass sie sich mehr für die Rechte von Frauen einsetzen soll. Sie starten aber auch immer wieder Kampagnen. Auf eine möchte ich zum Schluss noch eingehen. Zeit zu sprechen heißt sie, 2005 ins Leben gerufen. Und deren Ziel ist es, das Leiden der Frauen vor mehr als 60 Jahren, also in Deutschland, auch in den anderen Ländern, in denen der Zweite Weltkrieg getobt hat, dieses Leiden anzuerkennen. Warum ist eine öffentliche Anerkennung nach so langer Zeit noch wichtig?
Wir haben damals vor 5 Jahren anlässlich des 60. Jahres nach Kriegsende diese Kampagne gestartet, weil wir seit vielen Jahren gesehen haben, dass das, was im Zweiten Weltkrieg an Gewalt gegen Frauen geschehen ist, nie thematisiert wurde. Ganz im Gegenteil, sogar tabuisiert wurde. Es sind in den besetzten Gebieten Frauen, einheimische Frauen von Wehrmacht und SS in großer Zahl vergewaltigt worden. In den Konzentrationslagern sind Kommunistinnen, Jüdinnen, Roma-Frauen vergewaltigt und umgebracht worden. Und es sind deutsche Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs in jenen schrecklichen April-Mai-Tagen 1945 von alliierten Soldaten vergewaltigt worden. Diese deutschen Frauen hatten nie die Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil ihre Nachkriegsgesellschaft nicht wollte, dass darüber geredet wird. Eine alte Frau hat mir einmal erzählt, dass sie es ihrem Mann dann doch berichtet hat und er hat zu ihr gesagt, wie konntest du mir das antun? Also wieder diese Strategie, dass das Opfer beschuldigt wird, dass sie ja selber dran schuld gewesen wäre und dass damit seine Ehre beschmutzt wurde. Also da sind wir nicht sehr weit vom Kosovo oder Afghanistan entfernt. Und für mich ist sehr wichtig, eine Brücke zu bauen zwischen den Frauen, die das im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, zu heutigen Kriegsgebieten und auch hier aufzuzeigen, es ist ein Kontinuum, es geschieht in all diesen Regionen Und das Schweigen ist allgegenwärtig. Es soll nicht darüber gesprochen werden. Und wenn diese noch wenigen lebenden alten Frauen ein kleines Stück Genugtuung bekommen können, indem heute es endlich thematisiert wird, dann ist das ein wichtiger Beitrag für mich auch, dass diese Frauen ein kleines Stück Gerechtigkeit erhalten können.
Wie soll diese Anerkennung aussehen?
Sie könnte zum Beispiel so aussehen, dass eine Bundeskanzlerin, ein Bundespräsident endlich dieser Frauen gedenkt. Wir haben Herrn Köhler aufgefordert, dass er anlässlich des Volkstrauertages doch endlich auch einmal dieser Frauen gedenken soll. Wir haben dann leider die Antwort zurückbekommen, dass das ein feststehender Text sei, der nicht geändert werden könne. Das finde ich etwas schwierig, diese Aussage, weil sie vor einigen Jahren verändert wurde, um den Zusatz, dass wir der heute in Nachkriegsgebieten tätig deutschen Soldaten gedenken sollen, die dort sozusagen für unsere Demokratie fallen. Also es geht letztendlich um politischen Willen, endlich dieser Frauen auch zu gedenken.
Monika Hauser ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Monika Hauser, Gynäkologin und Leiterin von Medica Mondiale. 17 Jahre existiert die Organisation schon. Wenn Sie zurückblicken, ein großer Kampf, immer wieder kommt in Ihren Äußerungen das Wort Wut auch zum Tragen. Kampf liegt in der Natur der Sache, dass man da Niederlagen und Siege hat. Was würden Sie sagen, war Ihre größte Niederlage?
Ja, dass die bosnischen Frauen zurückgeschickt wurden in ihre kaputte Heimat, obwohl sie hier Fuß gefasst hatten in Deutschland. Dass wir die Resolution 1325 haben, die dieses Jahr ihren 10. Geburtstag hat.
Was beinhaltet sie?
Diese UN-Resolution beinhaltet, dass speziell die weibliche Bevölkerung in Kriegs- und Nachkriegsgebieten geschützt werden soll, dass sie aber auch partizipieren können muss, teilhaben können muss an Friedensverhandlungen. Das alles wird nicht umgesetzt, obwohl auch Deutschland, andere westliche Industriestaaten, die Staaten, die auch Geldgeber für diese Nachkriegsgebiete sind, obwohl alle diese Länder diese Resolution unterzeichnet und ratifiziert haben, aber unsere Politiker und Politikerinnen nicht tatsächlich für diese Umsetzung kämpfen. Und obwohl wir es nun mittlerweile geschafft haben, dass das Thema der Kriegsvergewaltigungen auf der internationalen Agenda nicht mehr verschwinden kann, das wäre ein großer Sieg, ist sehr, sehr viel zu tun. Schauen Sie in den Osten des Kongos, wo jede Woche Hunderte von Frauen vergewaltigt werden. Wenn die internationale Gemeinschaft beweisen wollte, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern ihnen die Rechte der Frauen wirklich wichtig sind und sie diese Kriegsverbrechen verhindern wollen, dann könnten sie da jeden Tag dort im Osten des Kongos das realisieren.
Nach der Niederlage, was war der größte Erfolg?
Dass es Medica Mondiale überhaupt noch gibt. Dass unsere Kolleginnen in Bosnien, im Kosovo, in Afghanistan, in Liberia diese Arbeit jeden Tag tun können. Dass wir alle gemeinsam nicht nur die finanzielle Unterstützung uns erkämpfen, sondern dass wir auch wirklich die seelische Kraft dafür weiterhaben. Und dass wir mittlerweile viele Unterstützer und Unterstützerinnen weltweit gefunden haben, Netzwerke aufgebaut haben, Kooperationspartner. Und diese One-Woman-Show, die damals vor 17 Jahren begonnen hat, heute ein großes Unternehmen ist, eine Menschenrechtsorganisation, an der viele mittlerweile teilnehmen.
Damit herzlichen Dank an Dr. Monika Hauser, die Leiterin der Menschenrechtsorganisation Medica Mondiale. Ich möchte das Gespräch nicht beenden. Sie haben gerade schon auf die finanzielle Situation hingewiesen, ohne wenigstens mal die Spendennummer durchzugeben. Das ist bei der Sparkasse Köln-Bonn das Konto 45 000 163. Sparkasse Köln-Bonn, Konto 45 000 163. Nähere Informationen zu Medica Mondiale findet man auch im Internet unter www.medicamondiale, zusammengeschrieben und mit C in der Mitte.org. Wie gesagt, herzlichen Dank an Dr. Monika Hauser. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Wir haben noch einen Musikwunsch von Ihnen offen.
Ja, der kommt von Margaret Meneses. Ich habe sie live vor vielen, vielen Jahren in Brasilien erlebt und sie verkörpert für mich auch diese wilde, wunderbare Kraft, die Frauen in sich tragen. Musik.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.